Guten Morgen. Vor einer Woche haben wir es von Verschwendung, Verblendung, Enttäuschung pur gehabt. Das hat bei einigen etwas ausgelöst. Das Thema war enttäuscht von Jesus. Ich glaube, es lohnt sich, wenn du das noch nicht gehört hast, einfach mal nachzuhören. Man hört selten etwas über, dass man von Jesus, von Gott könnte enttäuscht sein. Aber ich glaube, oft sind wir es. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht so bewusst sind und zugeben. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen. Wir haben das Thema schon gehört, Leid bewältigen durch Trauer. Ich lese einen Text vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis 3 Mal und der Vers 17. Und wir werden im Laufe der Predigt noch weitere Texte lesen. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Öl salbte und ihm mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Das haben wir das letzte Mal gehört. Letzten Sonntag war das Thema von dieser Frau, von dieser Maria. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und dann ein Sprung, wir schauen das zwischendrin auch noch an, Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Wenn jemand stirbt, dann löst das Trauer aus in unserem Leben. Das macht etwas mit uns. Aber es muss nicht immer so dramatisch sein. Ich glaube, auch die ganze Krise löst eine gewisse Trauer aus in unserem Leben. Wie viele Sachen haben wir müssen absagen, haben wir müssen anders gestalten, wieder umplanen. Und vielleicht traust du so deine Ferien noch. Oder du traust vielleicht Begegnungen noch, die nicht so möglich sind. Oder ganz unterschiedliche Sachen. Und es ist schon so, irgendwann wird jeder mit uns mit dem Leid konfrontiert. Es stirbt jemand Nächstes, jemand Angehöriges. Ich möchte als Einstieg ein paar Beispiele machen aus dem Leben, das ich persönlich kennengelernt habe. Ein Ehepaar bringt ihr Kind ins Krankenhaus und weiss, es wird nicht mehr rauskommen. Es fällt eine Zeit vom Sterben an, auf Raten. Oder ich denke an einen Ältesten aus einer FEG-Gemeinde, der geht Töff fahren und kommt nicht mehr zurück. Er hinterlässt eine junge Frau mit 3 Kindern. Oder ich denke an einen blinden Pfarrer, auch in einer freien evangelischen Gemeinde, und seine Gemeinde geht ein. Es kommen einfach immer weniger Leute. Und sie beten wie die Weltmeister und Gott ändert das nicht. Die Gemeinde geht ein und es fängt Tage, Wochen, Monate an vom Bangen. Wie kann ich meine Existenz sichern? Weil Pfarrer ist ein anerkannter Blindenberuf. Du kriegst keine IV-Rente, wenn du blind bist. Das Leid trifft uns oft unvorhergesehen, überraschend. Aber ich glaube, man kann sich auch aufs Leiden vorbereiten. Ich glaube, es gibt so Phasen vom Leiden. Und wenn man die kennt, kann man ganz anders mit dem Leiden umgehen, als wenn man einfach in das hineingespült wird und dann irgendwie in dem Strudel hinein probiert zu schwimmen. Ich glaube, es hilft, die Trauerphasen zu kennen. Und im Johannes 11 sehen wir einiges von diesen Trauerphasen. Ich sage nicht, dass ich die Trauerphasen jetzt aus dem Johannes herausgelesen habe. Man findet die Trauerphasen in der Psychologie, also die sind anerkannt. Aber wir sehen doch einiges in der Bibel zu diesen Trauerphasen. Ich schildere einmal kurz die Begebenheit, bevor Jesus zu der Maria kam, ist der Lazarus in Bethanien ist schwer krank geworden. Und die Schwestern haben Jesus rufen lassen und haben gesagt: Herr, der, den du liebst, ist krank. Die Schwestern hoffen, dass Jesus vorbeikommt und Lazarus heilt, weil er hätte schon ganz viele Menschen geheilt, Jesus. Das ist für ihn also eine Kleinigkeit. Wir können aus unserer Sicht sagen, wir beten zu Jesus und erwarten, dass Jesus, ich sage es jetzt mal so, vorbeikommt und uns hilft. Aber Jesus lässt sich Zeit, er bleibt noch 2 Tage an dem Ort, wo er war, kommt dann irgendwann so gemächlich vorbei. Und als er vorbeikommt, liegt Lazarus bereits 4 Tage im Grab. Und wie es dort relativ warm ist, setzt so der Verwesungsprozess bereits ein. Aus unserer Sicht könnte man sagen, ja, Jesus hat das Gebet erhört, er ist ja gekommen. Aber anders als die Schwestern von Lazarus das gedacht haben. Er ist nicht gekommen zum Heilen, er kommt spät. Aber Jesus kommt nicht nur zu spät, sondern Jesus kommt mit einer anderen Absicht. Jesus hat einen viel grösseren Plan für den Lazarus und für die 2 Schwestern. Und ich glaube, das ist bei uns manchmal auch so. Jesus hat einen viel grösseren Plan, als vielleicht gerade das vordergründige Problem zu lösen, das wir jetzt so gerne loshaben würden. Und ich finde es so toll, dass Jesus viel grössere Pläne hat, als wir das manchmal haben. Und jetzt lesen wir mal weiter, was da passiert. Vers 17 bis 27. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich habe schon gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn wir die Phase der Trauer kennen. Und eine erste Phase der Trauer ist ein Schockzustand. Der Lazarus stirbt. Das Unerwartete und Unfassbare ist eingetroffen. Wir haben auf Jesus gehofft, aber jetzt ist er tot. Und das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn Jesus rechtzeitig da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Jetzt besonders, wenn ein Trauerfall uns begegnet, unerwartet, dann kommt es oft zu einem Schockzustand. Eine Frau war daheim, 2 Männer haben an der Tür geläutet, 2 Mitarbeiter von ihrem Mann, vom Geschäft, und haben ihr mitgeteilt, dass ihr Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist. Die Frau ist instant sofort in Ohnmacht gefallen. Und was wieder zu sich kommt, ist sie ganz verdattert und sagt, was ist passiert? Man hat ihr wieder probiert zu sagen, dein Mann ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen und sie ist gerade wieder in Ohnmacht gefallen. Und das ist 5-mal passiert. Bis sie es einigermaßen hat können entgegennehmen. Es muss nicht immer so dramatisch sein, aber vielleicht haben wir etwas, das uns wie die Kehle zuschnürt, wenn wir so etwas hören. Wenn ein lieber Angehöriger stirbt oder irgendetwas passiert. Oder wir haben einen Klumpen im Magen und wir können tagelang einfach nicht essen. Schockzustand. Wir können es nicht wahrhaben. Es ist unglaublich. Menschen sind dann auch überfordert, wo dem begegnen, der in dem Schockzustand ist. Wie geht man mit so jemandem um, oder? Und das Beste ist, man ist einfach dort für den Menschen. Ohne viele Worte, ohne gute Ratschlag, ohne Bibelvers schon irgendwie zu unterbreiten. Es heisst da, und viele Juden aus der Stadt im Vers 19 waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Die haben nichts gesagt, die sind einfach da gewesen, die haben mitgeheult, die sind einfach mit dabei gewesen. Und mit dem haben sie tröstet, mit ihrer Anwesenheit. Und es kann sein, dass vielleicht jemand übernachtet bei dieser Person, die jetzt gerade jemanden verloren hat oder was auch immer passiert ist. Aber ohne grosse Worte. Mit der Zeit kommt es dann vielleicht auch zur Anklage. Warum lässt Gott so etwas zu? Und auch dann wären plakative Antworten fehl am Platz. Ich weiß es auch nicht. Ich kann auf das keine befriedigende Antwort geben. Im Vers 21 lesen wir, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ah, da schwingt schon eine gewisse Anklage mit, oder? Das ist nicht einfach so eine sachliche Aussage, ja, weißt du, wenn du da gewesen wärst, Jesus, wäre nichts passiert. Nein, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Du bist spät. Wir kommen zu einem zweiten Zustand. Der Zustand von der Benommenheit. Man fühlt sich wie betäubt. Es ist, als würde man das Leben nur noch wie in einem Nebel wahrnehmen und man kann gar keinen richtig klaren Gedanken fassen. Der Schreck macht einen wie gefühlslos. Ich weiß noch, wo meine Großmutter gestorben ist. Sie hat Brustkrebs gehabt, den Knochenkrebs. Ein leidensvolles Sterben. Und ich bin so in dieser Abdankung gesessen. Und für mich war das alles so weit weg. Ich habe überhaupt keine Trauer empfunden. Und das war wie so eine Dunstglocke. Und ich konnte es nicht an mich herkommen lassen. Ich war wie benommen. Wie unter Drogen. Und erst einige Zeit später, als ich so an mich herkommen konnte, habe ich dann brüllen. Habe ich den Schmerz verarbeiten. In dieser Phase kann durchaus ein hoffnungsvoller Zuspruch erfolgen, wie Jesus das macht. Dein Bruder wird auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das führt uns zu einer nächsten Phase, zur Realitätsverschwimmung, zu Schuldgefühl. In dieser Phase prallen Wirklichkeit und Fantasie aufeinander. Man hat das Gefühl, der Verstorbene kommt jeden Moment zur Tür. Man merkt, man ist plötzlich nicht mehr so sicher, ist jetzt wirklich tot? Oder ist er nur gerade kurz Milchposten oder irgendetwas und kommt gerade wieder rein? Es findet so eine Verwischung statt. Zwei Kinder sind am Boden gesessen, haben mit ihrem Vater gespielt. Einen Monat vorher ist ihre Mutter gestorben. Und der Vater war ein bisschen ungeschickt, ist einem Kind auf den Fuß gestanden. Und das Kind schreit auf: Mami, Mami, der Papi hat mir weh gemacht. Und dann war es Stille. Zum einen eine natürliche Reaktion vom Kind, oder? Im Mami rufen. Und auf der anderen Seite, das Mami ist nicht mehr da. Die Verwischung von Wirklichkeit und Realität, oder von Wirklichkeit und Fantasie. Die Gedanken vom Kind bewegen sich immer noch zwischen diesen zwei Polen. Während dieser Phase kommt es oft auch zu Schuldgefühl. Man denkt, hätten wir doch noch vielleicht den Arzt gefragt? Oder vielleicht noch eine zweite Meinung eingeholt? Oder vielleicht noch das ausprobiert? Wie Maria sagt, wenn du, Herr, hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Oder hat er doch Jesus früher geholt? Dann wäre der Lazarus noch am Leben. Ich habe es verpennt. Er war schon länger krank gewesen. Aber in solchen Situationen müssen wir bedenken, es gibt immer ein Wenn und ein Aber. Oder? Das gibt es immer. Du hättest immer noch irgendetwas anders machen können. Oder hätten doch nicht auf die Töftour gehen lassen. Oder hätten doch nicht. Oder hätten wir nicht. Und nach einer gewissen Zeit bricht Trauer durch. Langsam fangen wir an, das Ausmaß von dem Verlust oder von dem, was passiert ist, zu begreifen. Und jetzt verlieren wir Kontrolle über unsere Gefühle. Und es ist, wenn, sich Schleusen öffnen würden und unsere Tränen fließen und es kommt so alles aus uns raus. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, eine ganz wichtige Phase. In dieser Phase erleben wir Heilung und Wiederherstellung von unserer Trauer. Oder verarbeitet die Trauer. Ich muss es vielleicht so sagen. Es wäre falsch, die Gefühle zu unterdrücken. Gefühlsausbrüche, Tränen sind notwendig, um unsere Trauer zu verarbeiten. Man könnte sagen, um die Trauer zu verflüssigen. Hier tun wir Leid durch Trauer bewältigen. Oft versucht man tapfer zu sein. Ein Bub, der seinen Vater verloren hat, dem sind so Tränen gekommen und dann sagt ihm der Onkel: Na, wer wird denn weinen? Du bist doch schon ein halber Mann und Männer weinen nicht. Aber das ist doch wirklichkeitsfremd, oder? Brüllen gehört dazu. Auch Jesus hat brüllt. Trauer verarbeiten. Gefühl zum Ausdruck bringen, bringt innere Heilung. Darum ist es gut, wenn man über Menschen kann reden kann, oder mit Menschen kann darüber reden, über das, was man erlebt. Ich habe von einem Mann gelesen, ein Ehepaar, noch jung, Frau, Krebs. Und die Ärzte haben ihr noch ungefähr 6 Monate zum Leben. Und sie haben eine Operation gemacht, und dann sind die Ärzte nicht mehr so zuversichtlich gewesen, etwa 3 Monate. Und der junge Mann hat zu Jesus gebeten und gesagt: Jesus, schenk mir doch einfach noch 1 Jahr mit meiner Frau. Und tatsächlich, die Frau ist erst, in Anführungsstrichen, nach 11 Monaten gestorben. Und für den jungen Mann war das eine Gebetserhörung. Jesus hat mein Gebet erhört. Und wo die Frau gestorben ist, war er sehr gefasst. Er hat das wie einordnen und es ist ihm wie gut gegangen. Später hat er wieder geheiratet. Und hat dann 2 Jahre ist die Ehe gegangen, aber irgendetwas hat einfach nicht gestimmt. Und nach 2 Jahren hat sie ihn zum Seelsorger geschickt und wenn er beim Seelsorger ist, bricht die ganze Trauer aus ihm raus. Erst nach 2 Jahren hat er wirklich mal angefangen zu brüllen, angefangen den ganzen Schmerz rauszuschreien über den Verlust der ersten Frau. Erst dann hat der Heilungsprozess anfangen. Wir kommen jetzt zu etwas, was ich euch vorlesen muss. Vers 40 bis 44. Aber Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Gewaltig, oder? Gewaltig. Ich meine, Trauer ist verflogen. Du bist nicht traurig, wenn der Tote aufersteht. Einmal ganz ehrlich, wer hat schon mal einen Toten Auferstehung erlebt? Hand auf. Ich auch nicht. Das mag es durchaus geben, das ist nicht das Thema. Aber das ist bei uns nicht die Regel. Die Regel ist, dass der Tote tot bleibt. Und wir in eine Phase kommen, wo von schmerzhaften Erinnerungen. Die Phase, die kann Wochen gehen, die kann Monate gehen, je nachdem sogar Jahre. Du kommst in den Gottesdienst, der Platz neben dir bleibt leer. Du triffst Freunde, die dich vorher als Paar getroffen haben, und du wirst schmerzhaft daran erinnert, ich bin allein. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir immer wieder mit diesen schmerzhaften Erinnerungen konfrontiert werden. Und gerade dann ist es wichtig, dass wir mit Menschen über die Erinnerungen reden können. Auch wenn das jedes Mal weh macht. Aber es ist das Verarbeiten von dem Schmerz. Jedes Mal macht es ein bisschen weniger weh, wenn du daran erinnert wirst, wenn du mit jemandem darüber redest. Eine Frau, die ihren kleinen Sohn verloren hat, er war 7 Jahre alt, hat bei seinem Grab gelobt und gesagt, ich werde jeden Tag auf den Friedhof gehen, zu meinem Sohn. Und das hat sie gemacht, bis ins hohe Alter. Dann ist sie jeden Tag auf den Friedhof. Der Friedhof war eine Anhöhe, war ein rechter Stutz. Es hat Stunden gekostet pro Tag, aber sie ist jeden Tag dorthin gegangen. Und die Menschen, die das gesehen haben, haben das bewundert. Sie haben gefunden, was für eine Treue. Das ist jetzt wirklich mal Liebe über den Tod aus, oder? Aber in Worten hat sie ihr Kind einfach nie losgelassen. Sie hat andere Kinder gehabt. Sie hat sogar Enkelkinder gehabt. Aber die meiste Zeit hat sie mit ihrem toten Kind verbracht. Schmerzhafte Erinnerungen, Trauer verarbeiten heisst loslassen. Die Schmerzen akzeptieren. Es heisst, Kleider vom Verstorbenen wegzugeben. Es heisst, nicht alle Gegenstände, die dich im Haus daran erinnern, weiter zu behalten. Und nach einer kürzeren oder längeren Phase um die Phase des Wiederleben lehren. Wenn die Tränen nicht mehr so häufig kommen, wenn es nicht mehr so fest weh macht, kann man sich wieder im Leben zuwenden. Und das öffnet die Tür zu einer neuen Chance, zu neuen Möglichkeiten. Und es ist gut, das darf sein. Als Christen haben wir noch eine ganz andere Realität. Im Vers 25 bis 27 haben wir gelesen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also wenn wir einen Menschen verlieren, der an Jesus glaubt, dann haben wir eine Hoffnung, dass wir ihn wieder mal sehen werden. Und das ist etwas Wunderbares. Wir werden im Himmel wieder mal zusammen sein. Wir werden wieder lachen und fröhlich sein. Wenn wir einen Menschen verlieren, der nicht an Jesus glaubt, ist das für uns Christen ganz schwierig. Dort haben wir den Trost, dass wir wissen dürfen, Gott wird gerecht richten. Und wir müssen es einfach Gott übergeben. Loslassen. Und in all diesen Phasen, glaube ich, ist etwas ganz wichtig. Jesus ist dabei. Du bist nie allein. Auch wenn wir durchs finstere Tal müssen, und so eine Trauerphase ist ein finsteres Tal. Und du hast das Gefühl, Jesus ist weit weg und du magst vielleicht nicht einmal beten. Schockphase, Benommenheitphase, du denkst, ich kann nie mehr beten. Aber Jesus ist dabei. In jeder Phase. Und ich finde das so faszinierend. Wir sind nicht einfach allein unterwegs. Der Heilige Geist ist bei uns. Er heisst ja, er ist der Tröster. Er tröstet uns. Er steht uns bei. Und führt uns, auch wenn wir es nicht einmal merken, durch die einzelnen Phasen durch. Und da bin ich Gott so dankbar. Ich muss nicht allein durchs finstere Tal. Viele Menschen müssen allein durchs finstere Tal, die tun mir so leid. Aber wir dürfen Jesus dabei haben. Ich finde das so etwas Faszinierendes. Ich glaube, jeder von uns wird mit Leiden konfrontiert, hat schon Leiden erlebt. Ich glaube, es hilft, die Phase so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Und nicht zu erwarten, in der Benommenheitsphase, dass ich mich schon wieder der Welt öffne und mich Menschen zuwende. Nein, dann ziehe ich mich vielleicht einfach mal zurück und es muss gar niemand etwas sagen. Und bedenken wir doch auch, wenn wir Menschen begegnen, die durch so Phasen durchgehen, in welcher Phase, dass sie etwas sein können. Es ist manchmal verletzend, oder? Wenn wir schon im Schockzustand in einen Bibelvers unterbreiten, der sollte ermutigen und der fröhlich machen. Da willst du, kannst gar nicht fröhlich sein. Das kommt dann irgendwann dahinter. Wenn die schmerzhaften Erinnerungen verarbeitest. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der bist, der uns begleitet in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und du nennst den Heiligen Geist Tröster, Ermutiger, Ermahner, Erbauer. Danke, dürfen wir das auch in schwierigen Situationen erleben. Danke, dass du immer bei uns bist und wir nie allein sind. Und vielleicht trauen wir irgendetwas Kleinerem nach. Aufgrund von Corona, vielleicht haben wir aber auch etwas Schweres, Größeres, was uns beschäftigt, vielleicht schon lange beschäftigt. Ich danke dir, dürfen wir mit dir uns auch wieder im Leben zuwenden. Amen.